Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Willkommen zum Soundcheck. Andreas Müller ist im Urlaub. Der alte Mann namens Jürgen König darf mal hier am Mikrofon sitzen und versuchen, diese Sendung zu leiten mit drei höchst interessanten Gästen. Nadine Lange ist dabei vom Tagesspiegel. Grüß dich.
Hallo.
Martin Böttcher, Deutschland Radio Kultur, freier Journalist, auch Tagesspiegel. Und Dennis Kastrup,
Schönen guten Abend.
Welturaufführung hier im Soundcheck, dem Radio 1 Stammhörer, sicherlich bekannt als der Radio 1 Musiksurfer, der also sozusagen die Musikblogs des Internets nach spannenden Informationen durchforstet. Vier Alben stehen natürlich heute auch wieder auf dem Programm. Wir beginnen mit einem Projekt namens VCMG. Wer sich dahinter verbirgt, erfahren wir gleich. Danach werden wir uns mit dem neuen Album von Sinéad O'Connor beschäftigen. Danach geht's nach Kanada zu Grimes, einer jungen Frau, 23 oder 24 ist sie, glaube ich. Und zum Schluss landen wir in North Carolina, ganz volkstümlich sozusagen in den Wäldern von North Carolina mit den Bowerbirds. Wir beginnen mit VCMG. Was das alles zu bedeuten hat, sagt uns jetzt Martin Böttcher.
Es ist jetzt 31 Jahre her, da trafen sich in England vier junge Männer, Teenager. Dave Gahan hieß der eine, Andrew Fletcher der andere und dann gab's noch Martin Gore und Vince Clarke. Zusammen waren sie Depeche Mode, nahmen ein elektropoppiges Synthie-Album auf und kurz danach brach diese Formation, so wie sie existierte, auseinander, nämlich Vince Clarke verließ die Band. Warum genau, ist bis heute nicht so richtig ergründet, es gab da wohl offensichtlich Meinungsverschiedenheiten. Jetzt, im Jahr 2011, kamen zwei dieser Leute, nämlich Martin Gore und Vince Clarke, wieder zusammen und haben eben dieses Album gemacht. VCMG. Zwei Urgesteine des Elektropops haben sich hier also zusammengetan, um, und jetzt kommt die Überraschung, ein Techno-Album aufzunehmen. 30 Jahre, nachdem sie das letzte Mal zusammengespielt haben, heißt dieses Ergebnis, instrumentale elektronische Musik, 10 Tracks, jeweils zwischen 5-6 Minuten lang. Warum die beiden das gemacht haben, können sie eigentlich nicht so richtig erklären. Ich habe jedenfalls keine Antwort darauf gefunden, auf diese Frage, in all den Interviews, die sie natürlich jetzt geben müssten. Nur so viel vielleicht, Vince Clarke hatte Bock, Techno zu machen, nachdem er ein paar Techno-Tracks gehört hatte, die ihm gefielen, und er schrieb eine E-Mail an Martin Gore, ob der nicht auch Bock hätte. Er hatte, und dann schickten sie sich gegenseitig Soundideen und Audiofiles hin und her, und nach einem halben Jahr war es fertig. Natürlich ist das Interesse erst einmal groß. Depeche Mode, Martin Gore und Yazoo und Erasure, Vince Clarke, dann ihre gemeinsame Vergangenheit. Aber mit all dem hat diese gemeinsame Musik eigentlich nichts zu tun, wenn man mal davon absieht, dass sie mit Synthesizern gemacht ist. Aber wie das ja mit Synthesizern so ist, man kann ja mit ihnen viel anfangen.
Und so pluckert's noch weiter vor sich hin. Das war also Lowly von VCMG alias Vince Clarke und Martin Gore. Stellt sich uns natürlich allen die Fragen, mehrere eigentlich, aber die erste erstmal, entdecken da zwei Dinosaurier eine Musikrichtung, die sie zwar in irgendeiner Form mit verursacht, aber niemals vorangetrieben haben, und vor allem entdecken sie das nicht zu spät? Das ist das, was mir als erstes durch den Kopf ging.
Also ich finde, hast du eigentlich ganz gut beschrieben. Also Clarke hat ja zum Beispiel auch gesagt, er hätte vor kurzem Beatport entdeckt und hatte dort gemerkt, dass es solche Musik gibt. Und dann kam die Entscheidung irgendwann so, ja, jetzt will ich das auch so machen. Und dann frage ich mal den Martin, ob der Lust hat. Und so fing das ja alles an. Und das hört sich alles danach an, dass dann so der ältere Herr gedacht hat, okay, ich versuche mal was die jungen Leute damals gemacht haben, vor 20 Jahren, wo sie mit eingestiegen sind. Und dann hat er den Martin angerufen. Und das Kuriose an der Sache ist ja auch immer so, dass die beiden ja nie Freunde waren, also dass und immer noch keine Freunde sind, und die sich jetzt zusammenfinden und, ja, wie du schon sagtest, vielleicht einen alten Traum jetzt erfüllen, nachdem sie Techno entdeckt haben. Und da schwebt so alles über der Platte so ein bisschen, als ich sie das erste Mal gehört habe. Ja.
Aber Traum ist schon so hochgegriffen, und für mich hört sich das nicht nach einem erfüllten Traum an, den die hier haben, sondern sie haben ein Album gemacht, weil sie einfach nur Lust hatten, glaube ich mal, aus diesen Song-Zusammenhängen oder nicht immer in diesen Song-Zwängen drin zu stecken, sondern einfach vielleicht auch mal zu zeigen, was sie so können. Und die haben beide einen unglaublich großen Maschinenpark zu Hause. Also die haben jeweils eine Armee von alten Synthesizern zu Hause stehen. Und die müssen ja irgendwie beschäftigt werden. Es sind die gleichen Synthesizer, zumindest bei Martin Gore, die auch für die Depeche Mode Sounds verwendet werden. trotzdem ist es natürlich eine völlig andere Herangehensweise an die Musik.
Also ich finde, das ist so eine Art Hobbyprojekt von den beiden und als solches durchaus gelungen. Also weil die halt so berühmt sind, wird das dann halt auch auf einem guten Label wie Mute veröffentlicht und wir dürfen uns dann damit beschäftigen. Das können bestimmt viele junge Leute, die weniger gute Möglichkeiten an Technik haben, sogar vielleicht besser. Ich habe sehr wenig Ahnung von Techno, deswegen traue ich mich da jetzt nicht zu tief einzusteigen, aber für mich klingt das alles ganz okay und auf der Hälfte der Platte wird es dann ein bisschen schwierig, wach zu bleiben, weil es ist halt alles sehr ähnlich, es ist alles eine ähnliche Beats per Minute, immer so in dem Tempo ungefähr, so 100, 120 oder was das wohl sein mag und ja, man müsste das wahrscheinlich, besser wäre dann drüber zu tanzen, als drüber zu sprechen.
Ne? Hören wir mal noch einen. Recycle heißt der. Ja, Recycle heißt der Song. Recycle ist es auf jeden Fall vom Sound her auch. Wir haben es ja schon festgestellt, alte Synthes aus den, ja was denn eigentlich, 80ern, 70ern, bestimmt irgendwelche Mini-Moogs, der berühmte MS von Korg hier, wie hieß er, MS-16 oder 2, ist ja auch völlig egal, welche Nummer. Martin Gore und Vince Clark zusammen auf dem Album, warum das so heißt, wissen wir auch nicht. Wir haben überlegt, saßen vielleicht beide da, haben überlegt, wie nennen wir es? Tja,
dann haben sie noch ein paar Schlangen vorne drauf gemalt und die zischen halt so mit den Zungen, dann das gibt schon Sinn.
Also ich habe jetzt so erst dann, aber das ist dann doch zu einfach,
glaube ich. Okay, ich glaube nicht, dass es zu einfach ist. Ich glaube, genau so einfach ist es. So wie dieses ganze Album auf eine gewisse Art und Weise echt einfach ist, ja. Ich meine, Techno war ja nie eine Musik, die so eine Albummusik war. Also das war ja immer so ein sehr rockistischer Ansatz, so zu gucken, welche Techno-Band könnte wichtig sein oder welches Techno-Projekt, weil die vielleicht ein tolles Album gemacht haben. Aber Techno-Kultur war ja schon immer eine Track-Kultur. Also da geht's um den einzelnen guten Track. Und ich finde, das merkt man an diesem Album auch. Das ist so ein Trugschluss, dem die da irgendwie aufgesessen sind, dass sie unbedingt ein Album machen mussten. Weil auf Albumlänge, finde ich, ergibt dieses Album überhaupt gar keinen Sinn. Das, was sie vorher, die haben vorher so ein paar einzelne EPs veröffentlicht, so mit diversen Remixen und sowas. Das war so, ja, so funktioniert Techno, aber doch nicht so als Album.
Okay, stellen wir uns mal die Frage, betrachten wir es mal nicht als Album, sondern wirklich als Musik für die Tanzfläche. Funktioniert sie denn wenigstens auf der Tanzfläche, so in einzelnen Tracks?
Also
Nadine wollte, glaube ich, was sagen, oder?
Nö, also ich habe mir die Frage auch gestellt und ich könnte es mir vorstellen. Also jetzt vielleicht nicht so um 3 oder so, aber vielleicht um 1 im Berghain. Ich weiß nicht, du müsstest das besser wissen, Martin. Könnte man da so einen Track einstreuen von
kannst,
denen?
Du kannst schon, einen oder? Track da einstellen, aber ich würde behaupten, dass es keine so richtig guten Tracks sind. Also ich glaube nicht, dass die so abgefeiert würden auf der Tanzfläche. Das sind keine Hits oder so. Ich meine, das Berghain spielt ja keine Hits. Also es gibt auch innerhalb der Techno-Szene natürlich Hits, die so Konsens-Tracks, die überall laufen, wo alle zu abfeiern können. Sowas läuft ja im Berghain gar nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass die da nicht so richtig funktionieren würden. Was aber auch daran liegt, dass die beiden manchmal die haben so eine Angeber-Attitüde manchmal. Die packen dann alles rein und wollen dann zeigen, was sie alles mit diesen Synthesizern machen können und türmen da eins nach dem anderen auf und dann offenbart sich, die beiden gehen schon seit Ewigkeiten nicht mehr tanzen. Die haben sich so ihre Peak- und Euphorie-Momente abgeschaut bei den Chemical Brothers und vielleicht noch beim Prodigy und vielleicht auch beim Techno vor 15 Jahren. Manchmal habe ich fast so das Gefühl, da ist so ein Trance-Moment, so ein Paul van Dyk-Moment drin, so ganz kurz irgendwie. Und das klingt für mich so ein bisschen wie aus dem Baukasten, aber nicht so aus dieser, man merkt, finde ich, wenn man sich länger damit beschäftigt, die kommen eben nicht aus der Szene.
Clark hat dazu ja auch gesagt, so ich finde es sehr spannend zu beobachten, wenn ich um 9 Uhr ins Bett gehe und die anderen Leute auf einmal in dem Club zu meiner Musik tanzen. Und genau das ist das so. Es fehlt so ein bisschen der Zugang dazu von denen. Also sie haben das gut gemacht, das ist schon gut produziert. Und wenn ich das zu Hause auf meinen guten Boxen höre, und das habe ich heute getan, und dann ist meine Anlage auch richtig aufgedreht, das war super, meine Nachbarn haben sich gefreut um 4 Uhr nachmittags. Das ist eine gute Einsteigermusik. Für mich fand ich es auch in den Abend, man kann schön dabei sitzen, ein bisschen ein Bierchen trinken, auf der Tanzfläche auch, aber es ist halt nicht so, dann, wie du das eben schon gesagt hast, ein Track, der so richtig so euphorisiert, der irgendwie so einen total mitnimmt. Aber es ist schon alles gut produziert, das kann man schon sagen.
Ich finde lustig, dass die Tracktitel so eine Art Gebrauchsanweisung auch sind hier. Der eine heißt Bendy Bass, dann Single Blip oder Skip This Track. Vielleicht haben sie es ja doch nicht so ernst gemeint, wie es alles klingt. Wir hören mal noch einen rein. Saat. Das sind genau die Sounds, ne, die die Höhepunkte auf der Tanzfläche erzeugen sollen. Aber eben halt schon in den 90ern und doch nicht jetzt wieder. Das war also Vince Clark und Martin Gorm vom Album. Und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Tja, sind wir durch?
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Und wir sind bei, wie sagt ihr?
Sinead
O'Connor.
Ich sag Sinead.
Sinead O'Connor mit ihrem neuen Album How About I Be Me and You Be You. Dennis Castro, bitte.
Ich versuche jetzt mal 25 Jahre Sinead O'Connor zusammenzufassen. Ein Gesicht bekam Sinead O'Connor natürlich 1990 mit ihrem Hit Nothing Compares to You. Ein Cover, das 5 Jahre vorher von Prince mit seiner Band The Family veröffentlicht wurde. Im dazugehörigen Video sagen sie uns alle mit ihren großen Augen an und ihre unglaublich tolle Stimme begeisterte alle, mich zumindest. Auch ich habe mich damals in sie verliebt, wie vielleicht manch andere auch. Die Karriere begann aber schon mit ihrem Debütalbum The Lion and the Cobra. 1987 war das. Und bei diesem Erstlingswerk kann man jetzt rückblickend eigentlich schon erkennen, welchen Weg die Irin damals schon eingeschlagen hat. Der Titel ist ein Zitat aus der Bibel und ein weiteres Stück auf dem Album fängt eben mit diesem Psalm, ein Psalm war das, an, aber dann in irischer Sprache. Und das sind zwei Themen, die sich seitdem durch ihre Biografie ziehen, die Kirche und ihre Liebe zu Irland. In den folgenden 2 Jahrzehnten, ich versuche das jetzt wirklich kurz zu machen, hat O'Connor ihre Albenanzahl auf 8 hochgeschraubt und jetzt das 9. Studioalbum How About I Be Me and You Be You. Der große Rastafari-Fan, was sie auch ist, hatte unter anderem ein Album mit ausschließlich Reggae-Stücken gemacht und eins mit klassischen irischen Songs. Und wie bei vielen Superstars aus der Zeit gingen die Verkaufszahlen bis jetzt kontinuierlich in den Keller und man hatte das Gefühl, Sinead O'Connor hat das Musikmachen aufgegeben, ihr ging es gar nicht gut. Jetzt aber nach 5 Jahren Pause eben das Album und schon der Albumtitel ist eine Ansage. Und das Album an sich ein kleines Wunder eigentlich, dass es entstanden ist. Denn O'Connor hat in den letzten Jahren sehr mit sich gekämpft. Dabei scheut sie nicht davor zurück, in die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn man sich dieses Album anhört, muss man die privaten Erlebnisse mit einbeziehen. Das geht gar nicht bei Sinead O'Connor ohne die. Sie hat sich scheiden lassen und öffentlich ihre Sehnsucht nach einem neuen Mann thematisiert. Sie hat das Internet entdeckt und alles aufgeschrieben. Man kann sich alles durchlesen auf ihrem Blog. Von suizidalen Gedanken bis über Freude über ihre Kinder. 4 Stück hat sie und die neue Hochzeit. Das alles steckt in dem Album. Es ist komprimiert und Titel wie The Wolf is Getting Married oder Old Lady schauen tief in die Seele von O'Connor. Es soll ein Ausrufezeichen sein, wie ich eben schon erwähnt habe. Der Albumtitel kurz zusammengefasst: Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Und jetzt hören wir das Stück Reason With Me.
Reason With Me. Sinead, ich werde es mir nie merken, Sinead O'Connor von ihrem neuen Album How About I Be Me und noch ein paar andere Worte hinten dran, das dauert mir jetzt zu lange. Ja, eine zerstörte Frau, eine defekte Frau eigentlich, die alles irgendwie öffentlich austragen muss. Was ich mich so gefragt habe, ist es nun ein Album immer noch der Selbstsuche oder hat sie sich nun endlich mal irgendwie gefunden? Ich bin so ein bisschen ratlos.
Es ist alles Mögliche drin. Also es ist Wut auf jeden Fall dabei, viel, das sagt ja auch schon der Titel, es ist aber auch viel Sehnsucht. Also es geht da auch immer mal wieder ums Heiraten, 6 Kinder kriegen, die dann alle glücklich sind. Und in der Mitte dieser Song, The Wolf is Getting Married, das ist, glaube ich, der Versuch, mal nochmal so eine Art Radio-Hit zu haben. Ich dachte, das klingt ja so irgendwie so ein bisschen wie so ein 90er-Jahre-Radio-Rock-Pop, so. Also es ist, man kann sagen, ein bisschen divers und mich macht das Ganze, obwohl es nicht wirklich total schlecht ist, außer so ein paar verrutschten Rockriffs, die ein bisschen daneben sind, macht mich das trotzdem ziemlich traurig, weil diese Frau, also ich habe die auch mal sehr verehrt, ich habe heute Morgen tatsächlich nochmal ihr erstes Album aufgelegt, das ich noch als Platte habe, das knisterte wie verrückt, aber diese wahnsinnige Stimme und diese tollen Lieder, die sie damals geschrieben hat, dass sie wirklich jedes Lied ist total fantastisch. Wenn man diesen Abstand von 87 bis heute dann nochmal sich so vor Augen führt, dann muss man doch sagen, oh Mann, das ist schon schade, was aus ihr geworden ist. Auch aus ihrer Stimme. Also die reicht da nicht mehr ran.
Da fällt mir dieses Album, wie heißt es? Universal Mother hat es, ne? Ja. Dieses Song Flammen, wo in einem Song die gesamte Geschichte von Irland in einem so zwingenden, faszinierenden Song untergebracht ist. Da ist das natürlich doch hier schon ja, ein bisschen dürftig. Und wenn ich dann lese, dass die Promomaschinerie schreibt, ein wunderschönes Pop-Album, dann frage ich mich, wenn das Popmusik ist, das greift wohl ein bisschen. Von dufter Unterhaltung kann man da nicht richtig reden, oder?
Also ich bin da nicht traurig geworden bei dem Album. Ich finde das ein großartiges Album, ehrlich gesagt, dieses Album. Ich habe es gehört und hätte mir gewünscht, dass ich all diese ganzen Geschichten über sie vorher nicht gehört habe und auch diese Fotos nicht gesehen habe. Das war für mich ja der größte Schock, als vor einem halben Jahr oder vor ein paar Monaten diese Fotos von ihr auftauchten, wo ich sie erst überhaupt nicht erkannt habe, obwohl sie ja immer noch oder jetzt schon wieder diese kurzen Haare hat. Sie hatte ja zwischendurch mal so eine ganz schlimme Frisur und man könnte ja, also jetzt dadurch, dass sie sich wieder den Kopf rasiert hat, denkt man irgendwie, da ist der Vergleich zwischen damals diesem wirklich toll aussehenden fast noch Mädchen und jetzt dieser Frau, der ist so unglaublich, das macht so greifbar, diese Frau, die seit 25 Jahren da so eine Meisterin darin ist, ihr eigenes Leben zu zerstören und von der sagen, glaube ich, die engsten Begleiter so, dass die einen 10-jährigen Nervenzusammenbruch praktisch erlitten hat. Also sie ist die ganze Zeit immer nur am Kämpfen und dieses Wort Kompromiss, das kennt sie ja nicht. Und das finde ich, ist die ganze traurige Geschichte. Aber wenn man dieses Album nimmt, ich finde, tolles Album. Also natürlich sind da diese Momente, wo es nicht so ganz super perfekt produziert ist und so, aber ich finde genau, das macht es gut, dieses Album.
Ich finde es auch ein fast schon zärtliches Album für ihre Verhältnisse. Also das berührt mich auch schon mehr als all das, was sie in den letzten Jahren gemacht hat. Und mit Abstand gesehen von den 5 Jahren Pause. Und in dieser Pause hat sie ja gesagt, oder sie hat in einem Interview gesagt, I'd definitely be dead if not for music. Also sie wäre wirklich tot, wenn es die Musik nicht gäbe. Und das glaube ich ihr aus tiefstem Herzen. Ich habe sie auch getroffen und gesehen und mit ihr gesprochen und da ist mir auch das passiert, vielleicht anders als bei dir, wo du gesagt hast, dass du das Album gehört hast. Ich habe sie getroffen und dieser Mensch ist mir total ans Herz gewachsen. Das passiert mir nicht oft, wenn ich Interviews mache und ich mache viele Interviews und dieser Mensch saß vor mir, war unglaublich nett und unglaublich freundlich, aber unglaublich leer und das tat mir echt weh und mit diesem Wissen auch nochmal das Album zu hören, gibt dem Album noch eine ganz andere Qualität, auch nochmal eine viel intimere Qualität und danach, nach dem Interview, ist auch nochmal so viel passiert, dass ich wirklich mir Sorgen um diese Frau mache seitdem und ich mir wirklich wünsche, dass sie mit diesem Album auch eigentlich sehr viel Erfolg hat, weil ich gönne es ihr wirklich, wirklich von ganzem Herzen, weil sie hat eine tolle Stimme, ist eine tolle Musikerin und hat auf dem Konzert, was ich damals auch gesehen habe, hat man gemerkt, wie unsicher sie ist. Das ist ja auch ihr Spiel. Sie versucht immer alles zu sagen und zu provozieren, aber sie ist unglaublich unsicher im Inneren und das kommt alles auf diesem Album auch raus. Also da singt sie auch so.
Das ist genau der Punkt, der es für mich nicht zu einem Pop-Album macht, sondern mich macht dieses Album doch betroffen, muss ich ehrlich sagen, weil ich höre diese ja eigentlich auch Ratlosigkeit dieser Frau, die so um sich herum sucht und eigentlich ja nichts Böses will. Sie möchte eigentlich bloß sie selbst sein dürfen und in Ruhe und in irgendeiner Form von Zufriedenheit leben können. Und diese Zufriedenheit, die kann sie nicht finden. Das verbindet sie ja auch mit diesem von mir auch sehr geschätzten John Grant, der früher mal bei den Chars war. Und deswegen hat sie ja auch einen Song gecovert, den wir jetzt mal schnell hören wollen. Queen of Denmark. Wir können hinterher drüber reden. Queen of Denmark, Sinéad O'Connor. Oder richtig ausgesprochen, ich werde es sowieso nicht mehr lernen, ist ja auch egal. Im Original von John Grant, der hier auch saß. Und wir haben schon eben, als die Musik lief, uns hier unterhalten im Off, der eigentlich eine ähnliche Persönlichkeit ist, oder?
Ja, er hat auch diverse Selbstmordversuche hinter sich, hat auch diverse Entzüge hinter sich und ist auch gut befreundet mit Sinéad O'Connor. Und der Song ist einfach einer der stärksten Songs, den ich von ihm kenne. Und wie er einfach darüber singt, Don't Know What to Want from This World, das beschreibt genau, wie Sinéad sich wohl auch fühlt. Ich kann nicht in die Reihen schauen, aber so wie sie wirkt. John Grant strauchelt auch in dem Song, er steigert sich immer mehr rein, am Ende explodiert er und durch die Musik kriegt er dann quasi die Erlösung. Also das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück und auch für mich das Beste auf dem Album. Leider dann auch wieder nur ein Cover, wenn man das so sagen kann, leider, aber ja.
Tja, stellt sich natürlich die Frage, wenn man mal das Vergleich zu den großen Nothing Compares to You Zeiten, wo sie die schillernde, angehimmelte, von den Massen angehimmelte Frau war und jetzt, meint ihr, es interessiert die Leute heutzutage, mit welchen Problemen sich Sinéad herumschlägt?
Also mich zumindest interessiert. Ich kann ja erstmal nur für mich selber sprechen und ich finde, natürlich ist das auch so ein Promi-Ding. Ne? Das, was ich vorhin meinte, wir alle wären älter und wir alle sehen nicht mehr aus wie mit, weiß ich nicht, Anfang 20 oder wie alt sie war, als Nothing Compares to You rauskam. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Die muss ja jetzt nicht ihr Leben lang so diesem Nothing Compares to You nacheifern oder hinterher trauern oder so. Aber was natürlich bestehen bleibt, ist, sie selber. Vielleicht hat ihr dieser Moment damals nicht so richtig gut getan. Ne? Also so ein Kind, so eine Frau, die eine ganz schlimme Kindheit hinter sich hatte und bis heute diese ganzen Sachen mit sich rumträgt. Und die hatte halt diesen, also innerhalb von wenigen Tagen praktisch ist sie von einem Musiker unter vielen zum wirklich absoluten A-Star geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht so richtig gut damit zu Rande kam. Und aber deshalb reden wir ja heute noch über sie. Und deshalb ist sie vielleicht auch irgendwie doch noch relevant, auch im Jahr 2012.
Natürlich hat man auch, also damals hatten ihre Aktionen ja auch noch irgendwie ein bisschen politische Relevanz, also was sie zur IAA gesagt hat oder wie sie dann das Bild vom Papst zerrissen hat oder so, das waren extreme Aktionen. Jetzt kommt sie ja nur noch in die Schlagzeilen, weil sie sich innerhalb weniger Tage verheiratet scheinen lässt, wieder verheiratet. Solche Dinge, die man dann ja lieber auch nicht wissen will. Und also ehrlich gesagt, ich habe nach Universal Mother eigentlich aufgehört, sie zu hören. Auch unter anderem weil das Außermusikalische so wahnsinnig rübergewuchert ist. Und ich bin jetzt doch ganz froh, dass ich dieses Album gehört habe und dass es weniger schlimm ist, als ich es mir vorgestellt habe, aber es ist auch kein richtig gutes Album. Also wenn man dazuhört mit einer Sympathie für sie und auch weiß, was sie durchgemacht hat, dann kann man das ohne Probleme durchhören. Aber also ich wette, auch alte Fans werden das nicht dreimal auflegen.
Ich glaube aber schon, dass sie lange Fans hat, die lange bei ihr bleiben. Ja. Und das habe ich schon so wahrgenommen, dass viele Fans das auch toll finden und sie auch echt verehren. Ja. Also der Charakter, Sinéad O'Connor, die Musikerin, die wird schon sehr hochgehalten. Besonders auch noch in Irland, und das würde ich auch ein bisschen widersprechen, sie kommt auch noch immer noch in die Schlagzeilen. Sie hat nämlich über den Papst gesagt, auch wenn er nach Irland kommt, dann würde ich ihn umbringen. Also das war auch wieder, also das Thema ist immer noch aktuell und lässt sie auch nicht los. Und das wird sie auch ihr Leben lang nicht loslassen. Also von daher ist es nicht nur das Private, das überwuchert natürlich manch andere Sachen, aber es ist auch immer noch das Politische, was sie bewegt. Und da wird sie einfach auch nicht aufhören. Also das ist ihr zu wichtig auch.
Aber das ist natürlich das Spannende auch, ne, an ihr. Die ist, zum einen ist sie so Wrack und auf der anderen Seite ist sie aber auch der Tsunami, der irgendwie so ich kann mir vorstellen, weil du vorhin meintest, sie ist so ein super netter Mensch. Ich kann mir vorstellen, so all das, was man über sie weiß, dass sie wahrscheinlich innerhalb von ein paar Sekunden komplett ein anderer Mensch werden kann und ausrasten kann oder so. Und dann ist sie so ein Mensch, mit dem man nichts zu tun haben möchte, wo man möglichst weit weg sein möchte.
Wobei sie mich sehr fasziniert, wenn sie meine Lieblingsfeinde Bono und Bob Geldof angeht, gerade Bono. Da gab es diesen Bericht über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Ja, und genau. Und Bono ließ sich mit dem Papst fotografieren und sie ging zu ihm und sagte, Junge, du musst was sagen, du musst was machen, liest dir doch diesen Bericht durch. Und Bono interessierte das überhaupt nicht. Und das hat sie stinkesauer gemacht und das macht sie mir wirklich sehr, sehr sympathisch, dass sie auch die Götzen von den Sockeln stößt. Es ist ihr scheißegal, wenn sie etwas nicht gut findet, dann sagt sie es. Ich habe übrigens mal geguckt, was den kommerziellen Erfolg betrifft. Heute ist sie ja rausgekommen, die Platte. Zurzeit bei dem großen Internethändler ist sie im Verkaufsrang auf Platz 190. Also nicht so schlecht bei den Tausenden und Abertausenden CDs, die es da gibt. Es gibt also Leute, die sich für sie interessieren. Wollen wir noch ein Stück hören?
Ja, ne?
Ja, was war denn das?
Das ist jetzt der VIP-Song. Du hast eben über Bono gesprochen und Bono kommt auch in dem Song vor. Sie singt eine Zeile, eine kleine winzige Zeile. Or get our pictures taken with the Pope like some sick April Fool kind of joke. Genau das ist Bono, das sagt sie auch offen. Und genau, das ist diese eine kleine Zeile, dieses letzten Stück auf dem Album, mit dem sie uns quasi flüsternd am Ende verabschiedete. Ja.
Tja, wir müssen leider raus hier. Kulturvandalismus in Reinkultur, aber wir können es nicht anders machen. Das ist also die Wertung für das neue Sinéad O'Connor-Album.
Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
es bahnte sich an. Martin Böttcher war der größte Verteidiger dieses Albums und sagt, das ist ein Hit. Wir anderen drei sind uns aber einig, dass es kein schlechtes Album ist. Wollen wir an dieser Stelle betonen, auch wenn die Stimme dieser Dame das immer so ein bisschen herablassend sagt, dieses geht in Ordnung. Wir finden wirklich, dass dieses Album in Ordnung geht.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
Wir gehen nach Kanada, wir suchen eine junge, hübsche Frau auf, die eine Platte namens Visions gemacht hat, eigentlich Claire Boucher heißt, sich aber Grimes nennt, und Nadine Lange erzählt uns alles Weitere.
Genau, sie heißt Grimes oder Claire Boucher, ist 23, fast 24 Jahre alt, stammt aus Vancouver, wohnt inzwischen aber in Montreal, wo sie auch mal angefangen hat zu studieren, aber weil sie dann nie hingegangen ist zur Uni, haben sie sie dann nach einem Jahr rausgeworfen. Sie hatte irgendwie immer wichtigere Dinge zu tun, zum Beispiel musste sie mit ihrem damaligen Freund 2009 mal ein Hausboot bauen, und mit diesen Dingen wollten die beiden dann den Mississippi runterschippern, so Tom Sawyer mäßig. Das Ziel war New Orleans. Sie sind aber dann dummerweise Minneapolis rein ins Wasser und nur ein paar Meter gekommen. Dann ist schon der Motor von diesem Schiff kaputt gegangen. Dann haben sie das angetaut und hingen da so ein bisschen rum, Ärger mit der Polizei bekommen. Dann sind sie nochmal weitergefahren, auf so einer Insel hängen geblieben. Also wahnsinnige Hippie-Geschichte. Sie hatten auch noch irgendwie tonnenweise Kartoffeln an Bord und ein paar Hühner auch dabei. Und als die Polizei dann letztlich gesagt hat, nee, hier geht das nicht mehr weiter, mussten dann die armen Hühner, mussten dann auch in eine Hühnerfarm. Und die sind dann wieder beide zurück nach Montreal. Und eigentlich ein Glück, dass das nicht geklappt hat mit dieser Flussfahrt, weil dann hat sich die gute Claire Boucher dann auch mal mit der Musik beschäftigt. 2010 kam ihr erstes Album raus, das den seltsamen Titel Gady Primes trägt, und kurz darauf, nächsten Jahr dann auch schon das nächste Hellafax, und also sie ist echt fleißig, muss man sagen. Letztes Jahr kam auch noch eine EP raus. Diese ganzen Platten waren eher so dunkle Elektronik, Witch House als Stichwort fiel da auch schon mal, und sie sagt aber selber, das war alles nur Übung. Mein wahres Debüt ist jetzt das neue Album, das auf 4AD, also auf einem ziemlich guten Label rauskommt und Visions heißt, und wir hören jetzt direkt mal rein, und zwar in den Track Oblivion.
So, Grimes Oblivion vom Album Visions. Ein erster Klangeindruck, und um mich mal gleich in den Vordergrund zu spielen, was mir als erstes Stichwort für dieses Album einfällt, ist das Wort Eklektizismus. Dieses Wort kann man im Positiven wie im Negativen anwenden. Man kann sagen, das ist eklektizistisch, es ist einfach nur zusammengehauener Mist aus allen Richtungen. Man kann aber auch sagen, es ist eine stilvolle Auswahl aus Retro-Blicken in die Vergangenheit, zusammengefügt zu etwas sinnvollem Neuen. Und jetzt natürlich die Frage, die sofort hier im Raume schwebt, welche dieser beiden Theorien würdet ihr denn verfolgen?
Also ich finde auf jeden Fall, gut geklaut ist besser als schlecht neu gemacht. So was wir jetzt hier exemplarisch an dem Vince Clarke und Martin Gore Album sozusagen sehen können, obwohl die natürlich auch versuchen, was zu reproduzieren, aber da sage ich, hey, hört mal hin, hier, man kann das auch irgendwie intelligenter machen oder mit mehr Spaß und mehr Herz. Also ich finde, sie klaut sehr, sehr klug. Was mich allerdings an dem Album schon sehr nervt, ist, wie sie mit ihrer Stimme umgeht, die sie ja zerhäckselt, verhallt, hochpitcht ohne Ende, und dieses Hochgepitche, das geht schon manchmal an die Schmerzgrenze. Also das muss man echt mögen, und ich habe immer ein Problem damit, wenn Frauen ihre Stimmen höher machen. Das ist irgendwie sowas wie so ein Niedlichkeitssignal irgendwie. So, wir legen unseren Kopf schief und machen uns kleiner, höre ich da direkt mit, und das hat sie irgendwie gar nicht nötig. In der zweiten Hälfte der Platte hört das dann ein bisschen auf, und die finde ich dann auch gleich besser.
Wobei, das ist ja so in den letzten, ich sag mal, anderthalb Jahren, ist das ja so dieses Markenzeichen geworden von futuristisch anmutender Popmusik, Stichwort Niklas Jarre, James Blake und so eine Leute, mit der Stimme was zu machen. Also die Stimme selber nicht mehr als was Authentisches zu sehen und zu benutzen, sondern zu sagen, genauso wie wir auch mit den ganzen Instrumenten und sowas, die durch die Effektmaschine jagen, machen wir das auch mit der Stimme und begreifen dann wirklich auch die Stimme als Instrument. Und weil wir es vielleicht nicht selber machen können, weil wir mit der Stimme nicht so einen Umfang haben oder vielleicht auch gar nicht so damit umgehen können, da ist nichts geschult und sowas, lassen wir das halt die technischen Gerätschaften übernehmen. Mich stört das bei dem Album gar nicht.
Ja, das ist immer so eine Frage, wie du das machst. Das ist das Gleiche mit Autotunes. Also das haben die uns auch, glaube ich, eingebrockt, diese Masche. Da hat man gesehen, damit kann man so viel experimentieren. Das ist kann total nerven. Das kann auch ganz toll sein. Ich bin
totaler Autotune-Fan.
Das kann total toll sein.
T-Pain und Kanye West und sowas. Super.
Also selbst Bodyware, mein Freund.
Gib mir mehr davon. Und zwar jetzt selbst heute noch, ich weiß nicht, wann fing der damit an, vor 5 Jahren oder sowas. Ich finde es immer noch großartig, was man mit diesem Autotune-Effekt so machen kann.
Ich mach auch mal was mit der Stimme hier. Achtung.
Klar, das ist natürlich
einfach geil.
Das ist natürlich die Kehrseite. Ne? Jeder kann es machen inzwischen und ein paar Leute sind auf die Idee gekommen, es zu machen und dann machen halt alle anderen weiter damit.
Ich weiß aber nicht, ob das eine Kehrseite ist. Ich finde, das ist doch super. Ich finde es bei ihr auch toll, dass sie damit spielt, dass sie sich selber die Bälle zuspielt. Sie hat auch selber gesagt, sie findet es total toll, dass sie ihre Stimme auch als Instrument nochmal benutzen kann. Und wenn sie dann an manchen Stellen halt so ein bisschen tief, also nicht richtig tief, aber normal, sage ich mal, singt und dann die piepsige Stimme hinterherkommt, erfrischt das Album nur. Also ich finde das großartig. Ich mag das auch sehr gerne, auch wenn sie es aufeinander schichtet und mit dem Hall. Die Stimme ist ja auch sehr im Vordergrund bei der Musik, weil die Stimme fällt sofort ins Ohr fallen. Nee, das kann man nicht sagen, aber sie fällt halt sofort auf, wenn man den Song hört. Und
apropos hören, lass uns mal einen hören, noch schnell.
Ja.
Walls equals Space and Time. Das war so ein zweiter Song aus dem Grimes-Album Visions, wie hieß er, Vowels, Space and Time. Und ich will mal eine Theorie hier hinsetzen, einfach in den Raum. Ihr könnt mich auslachen, aber ich glaube, ohne das Internet würde so eine Art von Musik gar nicht entstehen. Weil dieser Information Overkill, der durch das Internet entsteht, man kann alles hören, man kommt an alles ran und zwar immer und sofort. Man hat keine zeitlichen Bezüge, sozusagen alle Arten von Musik, die man im Internet abrufen kann, stehen für den jungen Menschen auf derselben zeitlichen Ebene, nämlich in dem Moment, wo sie gerade gehört wird. Und dann kommt sowas zustande, dass sich die jungen Menschen das raussuchen, was ihnen gerade gefällt, was ja nicht zu verachten oder auch nicht zu verurteilen ist.
Aber Jung, das ist überhaupt keine kühne Theorie. Also das ist extrem normal, was du jetzt sagst, dem haben wir auch diverse Retrowellen zu verdanken, zum Beispiel im Soul oder auch im Garagenrock und so weiter. Die Zugänglichkeit von alter Musik ist einfach viel größer geworden und deswegen hört man das alles und deswegen bezieht man sich da auch viel leichter drauf. Du musst ja nicht mehr dir alles irgendwie auf dem Flohmarkt mühsam zusammenkaufen. Also das ist eigentlich jetzt sozusagen Standard geworden, dass man so arbeitet und manchmal kommt da nur Langeweile bei raus, weil die Leute das einfach nur nach abkupfern, aber dieses Mädel hier, das ist wirklich sehr kreativ und hat da noch genug Eigenes im Kopf, um das interessant zu gestalten. Das ist die große Kunst, diesen kleinen Dreh weiter zu haben.
Und das war ja auch das Hauptargument von Simon Reynolds, als wir hier diese Retromania-Sendung gemacht hatten. Wir hatten ja O-Töne von Simon Reynolds, der dieses Buch geschrieben hat. Und er sagte ja auch, natürlich nimmt sich jeder irgendwas da raus schön, und so. Und schlimm ist es nur, wenn man es 1:1 übernimmt oder das Ganze so aus so einer ehrfürchtigen Haltung heraus macht, so nach dem Motto, ich kopiere das jetzt alles. Oder es gibt eben dieses andere und das ist dann wieder gut. Man macht was Eigenes, was Neues daraus. Und das ist doch toll irgendwie. Ist doch cool, wie die sich hier einfach diese alten und neuen R&B und Urban Music Sachen auf der einen Seite raussucht und diese besten Momente. Da gibt's ja diesen einen Track, wo sie auch Prince so schön beklaut und dann daraus in Verbindung eben mit diesen elektronischen Produktionsmöglichkeiten und so und Dreampop ihr Ding einfach macht. Und deshalb ist es ja so ideal, dass sie bei diesem 4AD-Label gelandet ist. Ne? Die Älteren unter uns, die werden sich ja erinnern, das war halt dieses Dreampop und auch so ein bisschen darkwavig angehauchte Ding.
Ja,
Clan of Cymogs war da und Dead Can Dance und Cocteau Twins, Pixies. Die Pixies, sowas alles. Ja, ja. Und man dachte, 4AD ist irgendwie verschwunden und ist nicht mehr da. Und auf einmal taucht 4AD wieder auf und hat diese Dubstep-Künstler wie Zombie und Joker und eben jetzt aber auch Grimes unter Vertrag und so und hat sich selbst neu erfunden und mit Hilfe von Leuten, die irgendwie nach vorwärts gewandte Musik machen.
Was du gerade gesagt hast, das finde ich auch einfach sehr schön. Sie geht da auch einfach total unbekümmert dran. Also die denkt gar nicht darüber nach. Sie greift einfach alles, was sie kriegen kann. Sie nimmt es, lässt es einfügen. Das Cover ist eine Heavy-Metal-Referenz. Sie sagt offen, dass sie Heavy-Metal total mag und deshalb macht sie gerne Totenköpfe, die sie selber malt. Dann hat sie Hip-Hop-Style, findet sie super. Sie kleidet sich im Hip-Hop-Style. Es gibt überhaupt keinen eingängigen, also einen durchgehenden Stil. Da ist so alles drin. Diese Frau ist einfach auch total kreativ in alle Richtungen. Und all das kommt in diesem Album, auf diesem Album zur Geltung. Und deshalb macht dieses Album und diese Frau als Künstlerin auch total spannend.
Und was ich noch mag, ist, dass sie offensichtlich keinerlei monetäre Interessen hat. Sie macht die Musik, die sie machen möchte. sie orientiert sich an nichts. Ich glaube, sie hört auch nicht, ob man da einen Hit draus machen kann oder nicht. Sie macht das Zeug und verkauft das und sagt, entweder es gefällt euch oder es gefällt euch nicht. Seht zu, Kinder.
Dabei hat sie am Anfang gar nicht verkauft, sondern so umsonst im Netz angeboten, zwei Alben vorher. Also das auch.
Und trotzdem wäre ich mir da gar nicht so sicher. Ich meine, das ist ja auch schon eine Haltung, erstmal so ranzugehen und zu sagen, man macht Musik, die so im kompletten Gegensatz zu so, ich sage jetzt mal, gestandenen Musikern mit handgemachter Musik stehen. Irgendjemand hat geschrieben, das ist der perfekte Gegenentwurf zu Leonard Cohen. So, ja, finde ich auch.
Jetzt nicht gekommen.
Aber man muss auch echt mal sagen, ja, manchmal siegt ja doch das Gute. Wann hatten wir zuletzt ein Album überhaupt ever, auf dem ein Anna Achmatova-Gedicht auf dem Cover abgedruckt ist, auch noch in Kyrillisch? Also das, und das ist im Übrigen total finster, passend zu diesem Totenkopfzeug. Also da ungefähr, ich habe es mir vom Kollegen übersetzen lassen, vielen Dank, Jens Mühling. Also das geht ungefähr so, ich bin betrogen durch mein niedriges, verwirrtes Schicksal und ich antworte auch dir, ich werde, mein Lieber, mit dir sterben. Also, ich meine, es ist total, es ist komplett, man weiß nicht, wo das herkommt.
Das ist also genauso ein Ideensample wie die Musik.
Ja, aber auch. Ich meine, Anna Achmatova war auf dem Cover.
Ja, fand sie groß. Garantiert durch Zufall, fand sie schick, hat sie genommen. Ende.
Ja, ne? Genau.
Und gleich drauf.
Wir hören mal einen noch, Beer Buddy. So, das war ja ein ruckartiger Schluss. Grimes, Visions, das Album mit dieser Wertung.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Ja, ich geb's zu. Der alte Mann hat's versaut. Ich finde die Platte gut, aber für mich ist es kein Hit. Aber das ist vielleicht wirklich eine Generationenfrage. Die wird jetzt sowieso gleich auch wieder aufkommen. Damit sind wir nämlich beim nächsten Album.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
The Clearing heißt das Album. Das Duo aus Raleigh in North Carolina heißt Bower Birds. Und diese Stadt Raleigh ist schon was Besonderes. Sie bildet so ein Dreieck mit zwei anderen Städten, wo ganz viele Universitäten sind. Viele Studenten, viele junge Menschen. Dadurch eine sehr bewegte Musikszene. Das im Hintergrund zu haben, ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Zwei Leute betreiben Bower Birds. Das ist einmal Phil Moore, der eigentlich hauptberuflich mal Webdesigner war, aber auch eine Band namens Ticonderoga betrieben hat, die ich auch sehr mochte schon damals. Und es ist Bethtacular, schöner Künstlername, so ein bisschen wie Spectacular, Bethtacular. Seine Lebensgefährtin, dann mal wieder nicht, jetzt wieder ja inzwischen, Künstlerin ihres Zeichens und Malerin. Diese beiden kamen 2005 in eine sehr lustige Situation. Dieser Phil Moore hat nämlich von der North Carolina Museum, von diesem Museum der Wissenschaften, einen Auftrag bekommen. Er solle doch Vögel beobachten im Wald. Irgendein Forschungsauftrag. Und offensichtlich hat er vom Computer Programmieren genug gehabt und hat diesen Auftrag angenommen. Und diese beiden ziehen also in eine völlig abgelegene Hütte in die Berge von, oder Wälderberge gibt's da, glaube ich, gar nicht, von Wisconsin. Und nicht Wisconsin, sondern North Carolina. Wir wollen mal bei den Tatsachen bleiben. Und sind dort also in dieser Hütte. Er beobachtet diese Vögel, wird offensichtlich von diesen Vögeln emotional übermannt, von dieser ganzen Atmosphäre. Seine Freundin tuscht ihre Bilder im Hause. Und das Ganze kriegt so was Hippieskes. Und er muss irgendwie mit seinen Gefühlen klarkommen und fängt an, Songs zu schreiben. Einige, um diese Emotionen zu verarbeiten. Sie kommen wieder zurück, irgendwann in die große Stadt. Er löst erstmal sofort die Band auf und beide versuchen, in einer normalen Wohnung klarzukommen. Schaffen sie nicht mehr, ziehen in den Wohnwagen und zack, ab wieder in die Hütte. Und in dieser Hütte nehmen sie ihre ersten beiden Alben auf. Und alles andere ist wirklich durchprogrammiert bis ins Letzte. Also doch irgendwie ein Computermensch. Bower Birds sind sogenannte Laubenvögel. Da bauen die Männchen ihren Weibchen kein Nest, sondern eine ganze Hütte. Man muss sich mal vorstellen, Hütte, Wald, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Die erste EP entsteht, so eine Art klassischer Lofi-Folk. Zwei weitere Alben entstehen und jetzt sind wir also bei Album Nummer 3, The Clearing. Man muss dazu sagen, die beiden wohnen also wieder in einer Hütte irgendwo, eine schöne Hütte inzwischen, man kann das in so einem Filmchen sehen. Sie bauen noch immer dran, ab und zu fällt ihnen mal was auf den Kopf, dann tut's weh. Und irgendwann gingen sie sich dann doch auf den Docht, haben sich getrennt und dann kam eine ganz dramatische Situation. Sie kriegt plötzlich eine völlig mysteriöse Krankheit. Man weiß bis heute nicht, was es war und ist dem Tode nah. Das klingt alles so kitschig, aber es ist wirklich passiert. Sie überlebt diese Krankheit und sie setzen sich hin und nehmen dieses Album auf. The Clearing, kann man also auch schon wieder sagen, The Clearing sozusagen. Die Erleuchtung ist jetzt für sie da, alles ist klar. Und wir hören mal einen Song daraus und zwar Tuck the Darkness in. So, Waldschratenmusik aus North Carolina, die Bower Birds vom Album The Clearing, Tuck the Darkness in. Und um noch kurz zu ergänzen, bei diesem neuen Album hatten sie etwas mehr Geld zur Verfügung. Das heißt, es entstand nicht alles in der Hütte, sondern sie waren, und ich sagte ja vorhin schon mal Wisconsin, um diesen Namen dann auch nochmal wirklich in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Sie waren also in Bon Ivers Studio in Wisconsin und haben da große Teile aufgenommen. So, da haben wir also ein wunderschönes Album. Man kann sagen, die Herrschaften schwimmen auf der so jetzt so verbreiteten Neo-Folk-Welle mit. Aber eigentlich machen sie das schon bevor diese Welle da war, sag ich. Was sagt ihr?
Ja. Sie waren ja auch immer sehr hoch angesehen hier von den Kollegen, die die alten Alben von Ihnen hier besprochen haben. Ich war immer nicht so wahnsinnig überzeugt davon. Ich habe vielleicht die Alben nicht oft genug gehört. Ich bin auch hier ein bisschen so distanziert rangegangen. Und das ist halt so ein Ding, das muss man 3, 4, 5 Mal hören. Also ich zumindest, um da reinzukommen. Weil es ist schon sehr, also auch dadurch, dass sie jetzt eine viel üppigere Instrumentierung hatten als vor, haben als vorher. Es geht ja, der Song eben geht ja fast schon ins Arcade Fire-mäßige rein. Es gibt's da recht viel zu entdecken. Das ist oft unvorhersehbar, wie, was für Wendungen die Songs nehmen. Und, das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Also wenn man auf so eine Musik steht, hat man, glaube ich, von dieser Platte viel.
Ja. Das ist genau das Problem. Wenn man auf diesem, also ich finde die Musik auch schön, ja. Aber ich reibe mich einfach an dem ganzen Inhalt, der das Ganze umgibt, an den Waldschrat, an die Hütten, an den Frühling, an den Winter, an den Vögeln, an den Seen.
An den reibst du dich? Ja. Sei doch nicht so schrecklich arrogant, urban.
Nein, also ich finde das total toll. Ich fand diese Musik auch wirklich total toll und ich habe sie sehr gerne gehört, diese Indie-Folk-Musik. Eigentlich gibt's an der Musik auch gar nichts auszusetzen, aber es berührt mich nicht und ich will, wenn solche Musik, so Folkmusik, soll mich irgendwie berühren und sie soll mir auch was erzählen und sie soll mir nicht nochmal fünfmal die Geschichte über die Wälder und die Hütten und die Seen und wie schön alles ist oder wie schwierig auch alles ist mit der Beziehung und ich finde das furchtbar. Also ich habe das Album gehört und dachte so, ja, ist ganz schön, kann man so anhören und dann kamen die Texte und ich dachte so, nee, das ist einfach so wie Solari-Fari-Folk, so finde ich so. Das ist so für mich, man kann auch mal was anderes singen als über Wälder.
Ich finde sie gar nicht so waldschratig, muss ich dazu sagen. Ich finde, dass sie für so eine Folkplatte, zumindest hier bei teilweise auch bei dem Song, den wir gerade gehört haben, gar nicht, dass sie ganz schön aufwendig produziert ist. Also man merkt schon, dass sie ein bisschen mehr Geld hatten. Aber ich persönlich finde Folkmusik nicht so spannend, ehrlich gesagt. Und dann erschließt sich mir auch hier so nicht so richtig, was sie innerhalb dieser existierenden Folk-Plattform oder wie man das nennen will, zu etwas Besonderem macht. Für mich ist das einfach eine Folkband unter vielen. So, ich kann da jetzt nicht erkennen, dass da was Besonderes oder was Aufregendes passiert.
Also für mich hat sich dieses Album erschlossen, wenn man auf deren Homepage geht, da gibt es so einen 7-Minuten-Film, wo sie so ein bisschen die Atmosphäre beschreiben, wie sie leben und was sie denken und so. Das ist schon, ja, sicher ist es schon wunderlich, na klar. Aber ich finde, sie gehen im Vergleich zu dieser Neo-Folk-Szene, die jetzt überall in der Welt von bärtigen, traurigen Männern präsentiert wird, gehen sie halt diesen einen Schritt, weil sie halt eher angefangen für meine Begriffe diesen einen Schritt weiter, indem sie diesen Folk-Sound durchaus mit moderneren Sachen untersetzen. Diese Songs klingen erstmal sehr einfach und wenn man genauer hinhört, haben die Ebenen und Subebenen und da passiert noch hier was und da was und sie verschließen sich nicht mal diesen digitalen Klicks und Klacks, die man so manchmal als Rhythmus gerade in Minimaltechno verwendet, wie man in diesem nächsten Stück hier hören kann, Brave World. Die Herr Bower Birds mit Brave World. Ich will mal sagen, solche Musik können eigentlich wirklich nur Leute machen, die irgendwie mit sich im Reinen sind, die in so einer Art inneren Ruhe versunken sind, die endlich irgendeinen Punkt erreicht haben, wo sie eine gewisse Zufriedenheit erreicht haben.
Aber das kann doch nicht sein, Jürgen. Ja, die haben doch keine innere Zufriedenheit.
Ich meine, deshalb
haben die sich doch getrennt, zum Beispiel.
Ja, aber
und mich stört halt so ein bisschen daran, an diesem Band-Info, diesem Zettel, der immer den Alben da beigelegt wird.
Das darf man nicht lesen.
Nee, aber man kann manchmal daraus so eine Schlüsse ziehen. Und ich stelle da halt fest, dass der Rezensent oder der Empfehler von der Plattenfirma unglaublich viel schreibt, aber unterm Strich kommt da auch gar nichts bei rüber. Und der zählt da so lapidar auf. Dann haben sie sich getrennt und dann ist fast gestorben an der, so wie du es auch eben gerade hier im Schnelldurchlauf gemacht hast. Und man denkt so, ja, das sind doch große Dramen, die sich da abgespielt haben. Warum spiegelt sich das dann nicht in der Musik irgendwie wieder?
Es spiegelt sich der jetzige Zustand von. Also für mich war dieses Schlüsselerlebnis dieses Video. Wenn man das gesehen hat, dann versteht man irgendwie, was sie meinen mit dieser Platte. Die haben jetzt wirklich einen Punkt erreicht, wo sie merken, wir haben jetzt so viel schlimme Sachen erlebt. Sie haben festgestellt, dass sie ohne einander nicht können. Ich meine, da träumt doch jeder mal irgendwie von, dass man irgendwann mal im Leben eine Beziehung hat, wo man sagt, jetzt bin ich mal angekommen. Und wenn die das haben, dann kann man sie doch eigentlich fast drum beneiden. Diese Platte mit Sicherheit nicht provozieren, die Platte ist eine Standortbestimmung, eine Wiedergabe eines entstandenen neuen Gefühls. Und von der Warte her finde ich es durchaus akzeptabel.
Also ich fand auch, dass ich habe das Video mir auch angeschaut so und die machten einen zufriedenen Eindruck, aber ich würde da auch sagen, diese Dramen, die da noch hinterstecken, vielleicht machen, also ich kenne diese beiden Menschen nicht persönlich, aber das zeugt ja auch irgendwie von einer turbulenten Phase in ihrem Leben und dass sie jetzt in dieser Phase sind, das spiegelt das Album gar nicht wieder. Also ich meine die Musik schon, aber die Texte sind da teilweise sehr düster. Also wenn sie sich fragen, was mache ich dunkle Zukunft wartet auf mich, das ist jetzt nicht unglaublich zufrieden. Da wirken sie nicht auf mich, dass sie sagen, so ja, ist doch alles in Ordnung, wir leben jetzt hier ein angenehmes Leben, weil wir wieder zusammen sind. Also da sind schon Textzeilen drin, die sehr unsicher wirken und sehr auch direkt sagen, so was für eine dunkle Zukunft erwartet mich. Also ja.
Der erste Song heißt auch nicht umsonst Tuck the Darkness In und es gibt einen, der heißt Death Wish, den ich fast mit am besten finde. Das ist ein sehr finsteres Lied, in dem auch Bläser mal vorkommen, was glaube ich auch neu ist bei ihnen.
Vieles neu da, ja.
Und eine Trompete flippt dann so ein bisschen aus und da wird es einem schon ganz mulmig, aber es ist jetzt wirklich keine Musik, die einen jetzt wahnsinnig mitreißt oder zum Fan macht, wenn man diese Band noch nie gehört hat oder so. Ich glaube, das ist schon was für Leute, die sehr in diesem Folk-Bereich begeistert sind. Und die werden jetzt dieser ganzen Musikrichtung keine neuen Anhänger verschaffen, was ihnen aber auch völlig wahrscheinlich egal ist. Es sind sympathische Typen und es ist schön, dass sie noch eine dritte Platte gemacht haben und sich nicht getrennt haben, wie zum Beispiel die wunderbaren Port O'Brien, die ja auch ein Team waren. Das kann man jetzt nicht direkt vergleichen. Ja, aber
von
muss
Platte zu Platte schlechter wurden, fand ich.
Ja, es waren ja nur zwei. Also.
Nee, drei.
Echt?
Ja. Die letzte war richtig schlecht.
Ja, die letzte hat er ja alleine gemacht. Deswegen war die auch schlecht, weil sie nicht mehr dabei war. Na egal, wir lenken ab. Also jedenfalls, für Bauerbird-Fans ist es sicher toll. Und für Folk-Fans auch.
Du, ich will ja gar nicht sagen, dass es eine schlechte Platte ist. Überhaupt nicht.
Das ist genau das
Aber
gleich,
sie ist, finde ich, auch nichts Besonderes. So, die beiden harmonieren total gut miteinander. Ich finde auch, dass er eine gute Stimme hat.
Ja,
und Chance
ist auch toll.
Klar, natürlich. Ja. Und trotzdem, und ich kann auch verstehen, diese Innerlichkeit, die da in diesem Album so drin ist, dass die einen anspricht, nur bei mir macht es halt nicht.
Das ist das, was ich mit Standortbestimmung meinte. Die haben eine gegenwärtige Situation mit diesem Album ausgedrückt und die Texte sagen ja schon, dass sie nicht jetzt in der Selbstzufriedenheit zerschmelzen werden. Aber wenn man mal einen Ruhepunkt im Leben erreicht hat und dann so eine schöne Platte machen kann, ist doch gut. Wobei ich auch nicht sagen würde, dass das der große Hit wird. Mit Sicherheit nicht. Wir hören mal schnell noch eine. Die Zeit läuft uns schon wieder davon. Was auch neu ist, Beth Tacular singt das erste Mal Lead Vocals. Hush. Bauerbirds, das Album The Clearing. Wir sind ganz verzaubert. Nein, das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
Naja, Sie vermuten sicher, von wem das Hit ist. Ich muss ja irgendwie auch mal zu meiner Meinung stehen. Und wenn es nur das schöne Gefühl ist, was Sie vermitteln, nachdem ich immer noch auf der Suche bin, vielleicht finde ich es irgendwann. Vielen Dank an Nadine Lange, Martin Böttcher, Dennis Kastrup. Es hat Spaß gemacht, mir zumindest. Ich hoffe Ihnen an den Geräten auch.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.